die haben Steuern den Beckenboden. Und wenn ich eine hohe Anspannung habe, also dauerhaft Cortisolausschüttung und total gestresst bin, vielleicht auch Traumata erlebt habe in meinem Leben, dann bin ich immer in so einer Alarmbereitschaft.
House of Grace mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Dieses Mal habe ich jemand für mich sehr besonderen zu Gast, Juliana Avram. Juliana ist nicht nur einer meiner besten Freundinnen, sondern auch die absolute Expertin, wenn es um das Thema Frauenkörper geht. Für mich kennt sich niemand so gut in der Physiognomie, sagt man das so? Physiologie? In der Physik des Frauenkörpers aus, sagen wir es so, wie Juliana. Und als ich sie kennengelernt hatte, war sie ein gefeierter Pilates-Star, ja, international unterwegs, Nike-Top-Athletin. Und heute hilft sie als Physiotherapeutin, Beckenboden-Expertin und mit ihren ganzen anderen, ich glaube, ich weiß nicht, 20.000 Ausbildungen Frauen dabei, die Probleme mit dem Beckenboden haben, die Probleme nach der Geburt haben, all die Themen, mit denen wir zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht auch konfrontiert sind, auch bei den Wechseljahren gibt es auch beispielsweise häufig Beckenbodenprobleme. Da kommt Juliana ins Spiel und deshalb wollte ich natürlich unbedingt mit ihr auch im Podcast dazu sprechen. Aus dem Gespräch nimmst du heute mit natürlich einmal Wissen über den Beckenboden. Was passiert mit dem Beckenboden, mit den Hüften und Co. in der Schwangerschaft? Wieso ist es überhaupt auch wichtig, den Beckenboden zu entspannen? Ja, gerade als Yogis, Yoginis wird uns immer gesagt, und jetzt Mula Bandha setzen und das so doll wie möglich durchhalten. Die Sache ist allerdings, dass das überhaupt nicht gut für uns ist. Juliana erklärt uns auch, warum. Und warum es eben auch so wichtig ist, den Beckenboden bewusst entspannen zu können. Wir machen einen kurzen Schlenker zum Thema Sex. Dazu werden wir aber noch einmal gesondert sprechen. Und wir sprechen auch darüber, wie Beckenboden, Hüften mit den Emotionen zusammenhängen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Gespräch. Und mehr zu Juliana findest du natürlich in den Shownotes. Und sie ist auch einer der Dozentinnen in meinem Feminine Awakening Training, das dieses Jahr im September stattfindet und Frauen ausbildet, die andere Frauen begleiten wollen. Also, und jetzt viel Spaß beim Anhören. Liebe Juliana, ich habe dich ja gerade vorgestellt und ich musste die Vorstellung kürzen, weil wenn ich alles genommen hätte, und es waren schon, warte, lass mich mal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Jobtitel, die du hast. Ich kenne wirklich niemanden, der sich so leidenschaftlich um gerade Frauen-Gesundheitsthemen kümmert wie du und der auch so viel Ausbildung gemacht hat. Erzähl doch mal, was bist du alles, was hast du alles gemacht?
Also, liebe Sandra, was habe ich alles gemacht? Ich bin, in erster Linie bin ich zweifache Mama, aber ich bin Physiotherapeutin, das auch relativ spät erst geworden, bin Pilates-Trainerin und Yoga-Lehrerin, bin mehrfach zertifiziert im Beckenbodentraining, also nicht nur Beckenbodengymnastik, sondern auch ultraschallgestütztes Beckenbodenphysiotherapie und bin zertifizierte Physiopelvica-Physiotherapeutin. Das heißt, mit dieser Zertifizierung darf man eben auch in einem Beckenbodenzentrum arbeiten zum Beispiel. Und und ich arbeite in zwei Praxen derzeit, einmal in unserer eigenen Osteopathie Baranowski und Klöckner in Hamburg und einmal,
packen wir natürlich in die Shownotes,
natürlich, und einmal in der Kinderphysio Barmbek, weil ein weiterer Schwerpunkt von mir soll auch die Kinderphysiotherapie werden und dort arbeite ich und darf den Therapeuten schon mal über die Schulter gucken und auch behandeln und aber behandle dort eben auch Mütter, die zum Teil sehr schwere Geburten hatten, Beckenbodenproblematiken haben. Genau, das sind so meine Themenfelder.
Julie, wir kennen uns ja schon seit, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz im Kopf überschlagen, es müssten 17 Jahre sein.
Ja.
Wahnsinn, oder? Damals,
ist so lange her, 17 Jahre.
Ja, und damals bin ich zu dir gekommen, weil die Elle gesagt hat, du bist die Pilates-Trainerin Deutschland.
Ja,
du warst die Pilates-Queen, warst in allen Fitnesszeitschriften, DVDs, Nike, Athletin um die Welt gejettet. Und seitdem hat sich viel verändert.
Total.
Wie, Wie ist das, also wie hat es sich gewandelt? Weil du warst ja vorher, oder du bist ja immer noch sehr, sehr sportlich, aber der Fokus ist ja mehr auf den Gesundheitsaspekt noch mehr als den Fitnessaspekt gerückt und vor allen Dingen auch in den Bereich Frauengesundheit. Und du hast es gerade auch schon gesagt, Mamas mit schweren Geburten etc. Wie ist das gekommen? Wie war der Weg dahin?
Wie ist der Weg dahin gewesen? Ja, also grundsätzlich, Sport hat ja immer was mit Gesundheit zu tun und Fitness. Aber klar, dadurch, dass ich dann irgendwann in New York war, von 2002 genau bis 2006 habe ich meine Pilates-Ausbildung absolviert, ist das schon mal mehr in Fokus gerückt, weil Pilates ja eine große Frauendomäne ist, leider. Kann man ja auch sagen, weil von einem Mann erfunden, eigentlich für Männer ursprünglich mal. Und dadurch ist das gekommen, weil natürlich alle Frauen, die bei uns im Pilatesstudio waren und dann auch später in der Physiotherapiepraxis, die hatten fast alle ein Thema mit dem Beckenboden. Das war immer Thema nach Geburt, weil die kamen, als sie noch Single waren, dann waren die irgendwann in der Beziehung, dann kam das erste Kind, dann kamen die wieder. Also so lange habe ich die ja zum Teil begleitet. Und das Thema Beckenboden war immer eins und zum Glück wurden wir gut fortgebildet, auch in dem Bereich. Deswegen habe ich da schon früh mit angefangen, auch ohne selbst Mama zu sein. Und dann wurde ich aber selbst Mama und dann rückt das zwangsläufig mehr in den Fokus, gerade wenn man darum weiß. Und meine erste Geburt, die war eigentlich, die Schwangerschaft war nicht so toll, aber die Geburt war, die war völlig okay und auch ohne Geburtsverletzungen. Die Hebamme sagte, ach, wenn ich mir ihren Beckenboden so angucke, der sieht aus, als wäre nichts gewesen. Und so habe ich mich auch gefühlt und gut, aber trotzdem habe ich ihn natürlich postpartal gemerkt, so. Aber die zweite Geburt, die hat mich gerissen in in vielerlei Hinsicht. Ich hatte einen Symphysenanriss. Ich hatte eine riesen Rektusdiastase.
Kannst du erklären, was das ist? Ein Symphysenanriss für diejenigen, die das nicht wissen?
Stimmt, entschuldigt bitte. Also ein Symphysenanriss, wenn die Beckenknochen vorne zusammenkommen, werden sie durch Knorpel verbunden. Also die rechte Beckenhälfte mit der linken Beckenhälfte. Und das sind die Schambeinknochen. Darunter kennt man sie. Die sind sozusagen genau in der Körpermitte, treffen die sich. Und die Symphyse ist ein knorpeliges Gebilde, was das zusammenhält. Und das hat eine Puffer- und Stoßfunktion. Die ist ganz wichtig in der Schwangerschaft, weil die sich weitet. Das ist physiologisch. Und eben auch beweglich ist. Und das muss so sein, aber manchmal unter bestimmten Bedingungen kann die eben auch sehr instabil werden oder dann kann sie eben auch einreißen. Und da dieser Bereich so wichtig ist, weil da eben auch die ganzen Bauchmuskeln oder vor allen Dingen die geraden Bauchmuskeln langlaufen und ihren Ansatz haben und dementsprechend das Einfluss hat auf alle anderen Bauchmuskeln, ist das eben eine sehr wichtige Schlüsselstelle. Und wenn die einreißt oder eben auch durchreißt, dann ist das schon A, sehr schmerzhaft und B, hat das einen großen Einfluss auf die Körperstatik. Und dann hinterher auch auf die Heilung im Wochenbett und in der Rückbildungszeit. Genau. Und das war schon auch sehr problematisch und auch mehrere Jahre lang, weil es heißt ja so schön, wenn man in die Lehrbecher guckt, das heilt dann wieder und wächst zusammen und danach ist alles gut. Das kann auch nur ein Mann geschrieben haben, weil bei vielen ist tatsächlich alles gut, so danach. Aber bei einigen eben auch nicht. Und wenn das dann wieder heilt, dann kann es eben auch sein, dass das Becken oder die Schambeinäste in Rotation zueinander stehen, also nicht mehr so, wie sie vorher standen. Mhm. Das hat immer ein oder Auswirkungen auf die Iliosakralgelenke, also auf der Körperrückseite, dort, wo das Kreuzbein mit den Beckenschaufeln zusammenkommt. So, und das hat eben viel Einfluss auf das Gehen, Stehen, Husten, Lachen, Beckenboden, alles so. Und da kann man noch so viel Wissen haben drum, wenn der Körper dann eben wie auch immer gebaut ist sozusagen, dann kann es klappen, dann ist alles gut oder eben nicht. Bei mir war eben nicht alles wunderbar und dementsprechend habe ich meine riesen Rektusdiastase mit mir rumgetragen und alles Mögliche konservativ gemacht. Ich bin ja auch in besten Händen und in der Umgebung, in einer Physiopraxis, in einer Osteopathiepraxis mit einem Mann als Physio und Osteopathen und habe eben auch viel Behandlung gemacht, viel Sport gemacht, viel Bewegung, aber letztendlich habe ich sie dann doch operieren lassen und das war eine gute Entscheidung einfach.
Kannst du auch nochmal erklären, was eine Rektusdiastase ist und wie ist das gekommen, dass sie so dass du diesen Symphysenriss, habe ich das richtig gesagt,
bekommen hast
bei der, genau. Wie kann das passieren bei der Geburt? Und vielleicht auch nochmal, was ist denn genau eine Rektusdiastase?
Eine Rektusdiastase, das ist, wenn deine geraden Bauchmuskeln, die ja vorne entlang am Körper entlaufen, wenn die sozusagen, die verlaufen so, rechte Seite, linke Seite, und dazwischen, also hier, da ist Bindegewebe. Und dieses Bindegewebe weitet sich unter der Schwangerschaft. Das ist ganz physiologisch, das muss so sein, hat jede Frau. Und dann ist es eben so, dass sich das in der Rückbildung, also wenn man geboren hat, danach wieder zurückbildet und das Gewebe wieder fester werden muss. Wenn es jetzt sehr weit ausgedehnt ist, und das hat immer Einfluss auf die Funktion der Bauchmuskeln, weil die hängen da definitiv dran, und zwar alle. Und dann soll sich das zurückbilden, und dann, wenn die Symphyse ein Anriss hat, dann ist es sehr instabil. Das heißt, die Heilung der Bauchwand, ja, die ist dann dadurch gestört, weil die Kräfte nicht gut übertragen werden können von der rechten Körperhälfte auf die linke Körperhälfte. Mhm. Das braucht man ja bei jedem Schritt. Wenn ich gehe, wenn ich Rotationsübungen mache, im Yoga, wann auch immer, ist das ein ganz wichtiger Schlüsselbereich für alle, Männer sowie Frauen. Genau, und die Symphyse, die kann eben einreißen, das ist wie bei mir schon in der Schwangerschaft, also es war schon, der Weg bis zur Geburt, der war schon recht steinig sozusagen. Und das kann passieren.
Wie hast du das gemerkt?
Durch Schmerzen. Man kann dann einfach, alles gut. Man kann dann einfach nicht mehr richtig die Treppen hochgehen. Man kann sich im Bett nicht umdrehen. Es ist dann so, wenn die instabil ist, dann baut sich das so langsam auf. Bis zur Geburt wird das eben immer mehr. Wenn die einreißt, hat man natürlich so, sofort, bei jedem Schritt, den man macht, wahnsinnige Schmerzen, so. Und, das war bei mir der Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es klar wieder zusammengewachsen, aber eben nicht ganz symmetrisch wieder aufeinander gelandet. Aber jetzt durch die OP hat sich mein Becken natürlich wieder verändert und ist stabiler geworden. Und erst danach habe ich eigentlich eine richtig gute Reha auch machen können für mich, so dass ich wieder stabil geworden bin, kontinent. Das hat nämlich einen großen Einfluss bei mir zumindest gehabt, auf die Kontinenz, weil hinter der Symphyse sitzt direkt die Blase und der Blasenhals. Mhm. Und wenn das so instabil ist, hat das eben einen großen Einfluss darauf. Ja, und dementsprechend, eine Symphyse reißt in der Regel, sagt man, durch Hochrasanztraum. Das ist jetzt ein Fachbegriff. Also sprich ein Autounfall.
Das ist komplizierter.
Ja, okay. wenn du sitzt und deine Beine zum Beispiel in das Dashboard vorne im Auto krachen, so zum Beispiel. Mhm. Oder eben unter der Geburt, unter einer spontanen vaginalen Geburt kann das passieren. Das ist aber sehr, sehr, sehr selten, dass das passiert. Genau. Und so kann das eben passieren.
Wie ist das bei dir passiert?
Die war instabil. Ich hatte in der ersten Schwangerschaft schon Symphysenprobleme, Instabilitäten, aber das war nicht so dramatisch. Damit bin ich ganz gut klargekommen. Aber in der zweiten Schwangerschaft hat das eben, hat sich mein Körper da andere Sachen überlegt. Vielleicht auch, um mich ruhig zu stellen, weil es auch immer ein Teil oder immer ein Zeichen von sehr viel Aktivität. Und dafür bin ich ja nicht gerade bekannt dafür, dass ich still sitze, sozusagen.
Nicht wirklich. Ich kenne niemanden, der ständig etwas, also du machst wirklich ständig etwas, vor allen Dingen Ausbildung. Eigentlich kenne ich dich nur in Ausbildung und lernt, und dann hast du ein neues Zertifikat. Was aber toll ist, weil du kannst uns ganz viele Fragen beantworten. Und du hast gerade etwas gesagt, was ich super schön finde, nämlich, dass du Probleme mit Kontinenz hast oder beziehungsweise Inkontinenzprobleme hattest. Und weißt du, manchmal, gerade wenn man sich auf Social Media bewegt, dann denkt man, das Baby ist da, die Frau sieht genauso aus wie vorher, ratzifatzi,
ja.
Dann gibt es gar keine Probleme, die Geburt war super schön und ein ganz tolles Erlebnis. Und manchmal fehlt mir da so ein bisschen die Realität, und ich kann mir vorstellen, dass das unheimlich viel Druck aufbaut, wenn man das sieht, und vor allen Dingen, wenn man dann mit solchen Themen konfrontiert ist, wie zum Beispiel Inkontinenz, oder eine sehr gute Freundin von mir, hatte einen Darmschnitt und hatte danach Probleme. Du kennst sie auch. Du hatte danach Probleme, Stuhl zu halten beispielsweise. Ne? Und das und darüber wird halt gar nicht gesprochen, sondern alles ist dann immer nur in beigefarbenen Babyglückwolken.
Ja, Pastell. Und das finde ich ein bisschen wunderschön.
Es ist immer wunderschön. Und sicher ist es auch wunderschön, aber ich würde mir wünschen, dass man da ein besseres Gefühl einfach gibt. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das finde ich auch. Aber ich persönlich folge solchen Accounts ja klar auch so ein bisschen. Klar, sieht man. Mhm. Aber das ist nichts, was ich bewusst konsumiere, genau aus dem Grund, weil ich weiß ja so um die Realität. Und ja, manchmal ist es wirklich rosarot und es ist alles super und das ist auch schön. Ich finde auch, das darf man zeigen. Das ist auch nicht,
ja,
auch kein Mom-Shaming hier oder so, ne? Weil manchmal ist ja wirklich alles gut und das ist irgendwie auch toll. Und auch zum großen Teil. Aber ich finde eben auch wichtig, dass man über die Realitäten spricht und auch darüber, wie anstrengend das manchmal sein kann, so im Wochenbett. Und wenn man alleine ist, keinen um sich herum hat, irgendwie, dass man durchaus auch mal den Tränen nahe ist oder man auch irgendwie heult vor Verzweiflung. Aber ich glaube, da wird mittlerweile auch zu Genüge drüber gesprochen. Also je nachdem, was man so in seiner Timeline hat oder wem man so folgt. Ich finde immer gut, wenn man authentisch ist. Man kann ja auch Pastellfarben und rosarot sein und trotzdem die Momente des wahren Lebens aufnehmen und nicht, wo alle gleich angezogen sind, irgendwie so. Das finde ich immer, ist eine gute Mischung. Also, ja.
Was ist denn, wenn das, wenn wir auf diese Problematiken zurückkommen, was kann man denn machen, beispielsweise, wenn Inkontinenz auftritt? Oder wie gehst du, was ist eigentlich der Ablauf, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt, die gerade geboren hat? Was siehst du in deiner Praxis? Gibt es vielleicht auch etwas, was sich in deiner Praxis gehäuft hat, vielleicht, wo du merkst, da gibt es gerade eine Veränderung und das ist, das begegnet mir immer öfter?
Ja, und zwar ist es so, dass wenn eine Frau nach der Geburt, wobei ich auch nochmal sagen möchte, ich behandle nicht nur Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt, sondern auch also vom Teenie bis zur Menopause sozusagen.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es ja so, wenn...
Gehen wir gleich auch nochmal drauf.
wenn Frauen eine Problematik mit dem Beckenboden haben, eine schwere Geburt hinter sich hatten, haben Geburtsverletzungen haben, dann gehen sie zum Arzt, zur Gynäkologin in der Regel, kann aber auch der Haus- oder die Hausärztin verschreiben und brauchen ein Rezept, wenn sie zur Physiotherapie wollen. Außer die Physiotherapeutin hat einen sektoralen Heilpraktiker oder ist eben auch Heilpraktikerin, dann kann man direkt dahin gehen. Aber in der Regel braucht man ein Rezept. Und auf dieser Verordnung steht dann drauf, was zu tun ist. Einmal die Diagnose und welche Heilmittel angewandt werden sollen. Und dann macht man einen Termin bei der Physio. Und dort mache ich eine Anamnese, stelle Fragen, auch mal rechts und links, also nicht nur rund ums Becken, sondern es geht immer um den ganzen Körper und man muss ja irgendwie die ganze Frau und auch die Umstände beachten. Das finde ich immer ganz wichtig. Wenn Übungen indiziert sind, dann und die hat aber noch drei andere kleine Kinder und der Mann arbeitet 24/7, dann wird die schwer dazu kommen. Das muss man ja eben auch immer irgendwie beachten. Deswegen finde ich wichtig, dass es machbar ist und in den Alltag integriert werden kann. Genau, und dann kommt die zu mir und dann mache ich einen Befund am Beckenboden. Und der kann einmal ultraschallgestützt sein. Das enthält auch die vaginale Palpation, so nennt man das. Also sprich, wenn die Frau das möchte, das muss man nicht machen. Aber wenn es hilft, einmal der Patientin selbst, weil sie dann genau weiß, wo sie hinspüren muss. Manchmal ist die Verbindung ja unter der Geburt und auch schon in der Schwangerschaft zum Beckenboden geht die verloren. Einmal aufgrund von Schmerzen, aufgrund von einer veränderten Körperhaltung. Kann es dann eben sein, dass die Ansteuerungsfähigkeit, also die Wahrnehmung, gar nicht mehr so gut gegeben ist. Und dann weiß Frau gar nicht so genau, wo sie hinspüren soll und was sie machen soll. Und wenn das nicht geht, dann ist das allererste, was man erarbeiten muss, weil ich kann ja keinen Muskel trainieren, von dem ich nicht weiß, wo er ist. Und das erüben wir. Und dann gibt es einen Therapieplan, den ich dann aufstelle. Und dann wissen wir beide, also die Patientin und ich, was wann dran ist, was zu Hause gemacht werden muss, weil alleine nur Physio geht nicht, sondern ich bin eben auch immer dazu da, ihr zu erklären, warum, wieso, weshalb was gemacht werden soll und wo das dann hinführt. Also das finde ich immer wichtig, dass man eine Zielsetzung hat und auch über das Ergebnis aufklärt und warum man das zuerst macht und nicht das sozusagen. Und das ist dann so der Ablauf. Und im besten Fall, also mit dem Ultraschall und mit der vaginalen Palpation, ist es eben so, dass die Patienten relativ schnell spüren oder wahrnehmen können, weil sie sehen können einmal, was da passiert auf dem Bildschirm am Ultraschallgerät und weil sie wirklich auch spüren können gleichzeitig, wo sie hinspannen sollen oder wo sie locker lassen sollen. Das ist ja auch immer ein großes Thema. Ein Hypertonus, also ein verspannter Beckenboden, auch gerne bei Pilates-Trainerinnen und bei Yoga-Lehrerinnen. Da habe ich auch ein paar Patientinnen. Das ist immer wieder ein Thema sozusagen.
Aber, interessant, ein Beckenboden kann also auch verspannen?
Ja, der kann auch sehr verspannt sein, gerade dann, wenn man ein falsches Bild hat von dem, was der Beckenboden macht. Und das ist mir in der Yoga-Lehrerausbildung auch aufgefallen, dass die Anatomie, dass da manchmal ein bisschen hinkt. So, und dass die Zusammenhänge, dann wird zwar über Zusammenhänge gesprochen, aber die werden nicht so ganz gut dargestellt. Und dann kriegt man eine, dann weist man es einfach falsch an für die Teilnehmer und auch für sich. Und das ist dann einfach nicht optimal, sagen wir mal so.
Was sollte man denn nicht machen beim Yoga-Unterricht und Beckenboden?
Davon ausgehen, dass man dauerhaft Mula Bandha anspannt und dass die Stunde durchhält. Das ist einfach total unphysiologisch, weil der Beckenboden kann das nicht und soll er auch nicht. Das ist nicht seine Aufgabe. Ich überarbeite den damit total. Und wenn ich dieses graduelle Anspannen, Loslassen, dieses Spiel von Spannung, Entspannung, weniger Spannung, mehr Spannung, ich brauche nicht für jede Asana die gleiche Anspannung im Beckenboden und im besten Fall funktioniert sie automatisch, wie bei eigentlich allen gesunden Menschen, dann brauche ich mich darum gar nicht so viel zu kümmern. Dann ist es gut, dass ich um den Beckenboden weiß und das auch bewusst anspannen und modulieren kann. Aber zu verlangen, dass man die ganze Zeit Mula Bandha fest anspannt, das ist totaler, sorry, Bullshit. Und macht auch unter anderem, kann das auch wirklich Probleme machen bei den Teilnehmern.
Wie sieht denn so ein verspannter Beckenboden aus? Also was sind denn dann die Themen? Wie merkt man, ob der Beckenboden verspannt ist?
Man merkt zum Beispiel, Inkontinenz kann ein Thema sein, weil der gar nicht mehr reaktionsfähig ist. Inkontinenz ist nicht unbedingt ein Thema von einem zu schwachen Beckenboden. Das ist leider auch so ein Irrtum. Rückenschmerzen kann das auslösen, dass die Hüftbeweglichkeit eingeschränkt ist. Dort, wo ich eine große Hüftbeweglichkeit brauche bei den Asanas, dass es da einfach hakt und unangenehm ist. Wenn ich in den halben Lotussitz kommen möchte, dass das unangenehm ist oder dass es eben nicht gut funktioniert. Asymmetrie, eine Seite ist beweglicher als die andere. Das kann auch dazu führen oder kann auch ein Grund sein, muss nicht, aber kann, ne? Immer ganz wichtig. Das sind so Themen, wo man auf jeden Fall mal gucken muss. Oder auch Schwierigkeiten beim Wasserlassen, dass man eben lange braucht, bis man muss zwar, aber bis der Urinstrahl, bis es losgeht, das dauert. Oder auch, wenn es um zirklusiven Sex geht, dass das Eindringen, die Penetration unangenehm ist, schmerzhaft ist. Das kann auch ein Grund sein, dass man generell sehr schmerzempfindlich ist am Beckenboden, also sprich, das geht dann in Richtung Vulvodynie oder Vaginismus. Das ist dann ja wirklich ein krampfhaftes Anspannen oder Verspannen des Beckenbodens. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber so Schmerzen beim Sex können auch auf einen hypertonen Beckenboden zurückgeführt werden. Chronische Beckenschmerzen. Also da ist gibt's eine große Bandbreite.
Ja. Wusste ich gar nicht, interessant. Und was mir gerade als Frage gekommen ist, vielleicht kann ich das einschieben. Gibt es einen Zusammenhang, mein Magen knurrt gerade, wir nehmen gerade am Montag um 9 Uhr auf und mein Magen sagt, Sandra, es ist Frühstückszeit. gibt es einen Zusammenhang zwischen Emotionen und Beckenboden? Weil als du nämlich gesagt hast, Probleme beim Wasserlassen, man muss eigentlich total, aber man kann nicht. Mhm. Und ich glaube, jeder kennt das. Man muss eigentlich total, aber man kann nicht, weil man nervös ist. Oder jemand sitzt im Nebenraum, man möchte nicht, dass man die Pipi-Geräusche hört oder sowas. Wie ist denn, weißt du da über die neuronalen Zusammenhänge oder Emotionen und Beckenboden? Gibt es da was?
Ja, da gibt es ganz viel. Und zwar, ja, man geht ja auch davon aus, ne, die Emotionen wären definitiv im Becken gespeichert und dass sich das im Laufe des Lebens auch dort ansammelt, so. Und ich finde es ganz wichtig, dass man die Neurologie dazu nimmt, weil der Beckenboden wird ja nicht nur von einem Nerven innerviert, sondern es ist hochkomplex, das ganze System. Und man hat eben drei verschiedene Miktionszentren. Einmal im Gehirn, kortikal, dann im Hirnstamm, an der Pons, für alle Schlauen, die hier mithören, oder die, sagen wir mal, nicht Schlauen, sondern alle, die sich ein bisschen auskennen. Und einmal im Sakrum, im sakralen Bereich. So, und das ist ein wirklich sehr diffiziles...
Sakraler Bereich, kannst du das nochmal sagen, wo das ist?
Das ist im Kreuzbeinbereich. Dort sind Nervengeflechte, und vielleicht habt ihr gehört, Parasympathikus und Sympathikus, also einmal Fight or Flight, das ist der Sympathikus, der uns so in Alarmbereitschaft hält, und der Parasympathikus ist das, was Rest and Digest, also Essen und Entspannen, so dass der Magen bzw. der Darm dann in die Verdauung gehen kann. Und die haben steuern den Beckenboden. Und wenn ich eine hohe Anspannung habe, also dauerhaft Cortisolausschüttung und total gestresst bin, vielleicht auch Traumata erlebt habe in meinem Leben, dann bin ich immer in so einer Alarmbereitschaft. So. Und das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf den Beckenboden, auf die Atmung. Die Atmung ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, um sich entspannen zu können oder das zulassen zu können. So, und Atmung und Beckenboden sind immer abhängig voneinander, weil Zwerchfell und Beckenboden zusammenarbeiten. Und dementsprechend ist es schon auch ganz wichtig, dass ich weiß, wie ich mich selbst entspannen kann, wie ich dazu komme, so dass ich auch die Möglichkeit habe, bei einem Hypertonus im Beckenboden mich entspannen zu können und loslassen zu können. Manche finden Wärme toll, im Kreuzbeinbereich zum Beispiel. Dann habe ich da, kann ich dadurch die Durchblutung fördern im Kreuzbeinbereich. Das heißt, dort, wo der Parasympathikus, also der Bereich des nervösen Systems, der dafür sorgt, uns runterzufahren, sitzt, um ein bisschen das anzuregen, dass ich da durchkomme und den Sympathikus gleichzeitig dämpfen kann. Ja, solche Sachen. Einige Meditation ist eine großartige Möglichkeit, auch sein Gehirn zu trainieren, in stressigen Situationen eben sich runterzufahren. Und das hat immer Auswirkungen auf den Tonus allgemein im Körper, aber dann eben auch nochmal auf den Tonus im Beckenboden. Mobilisationsübungen kann ich machen, um das Gewebe eben gleitfähig und beweglich zu halten oder zu bekommen, um meine Wahrnehmung zu schulen, weil als allererstes brauche ich immer die Wahrnehmung. Und wenn ich meinen Beckenboden nur in einem angespannten Zustand wahrnehmen kann, dann ist das, was ich mit den Patienten eben mache, erstmal zu lernen, wie kann ich den Fokus auf die Entspannung bringen und wie kann ich meinen Beckenboden wahrnehmen? Kann man mit verschiedenen Dingen machen. Mit einem Tennisball, mit einem Körperscan, mit einer Körperreise, mit Wärme. Ich kann mich auf eine Handtuchrolle setzen, all sowas. Aber wichtig ist, dass ich den Bereich wahrnehme und auch auf verschiedene Arten und Weisen.
So. Du hast gerade, ich würde dich natürlich jetzt am liebsten um eine Übung bitten, aber ich glaube, es ist schwierig, das alleine über Audio darzustellen. Vielleicht können wir uns dazu nochmal was einfallen lassen.
Ja, machen wir nochmal.
Ja, können wir im Nachgang einmal sprechen. Die Tennisballübung kenne ich natürlich aus dem Feminine Awakening Training. Und ich weiß, dass alle Teilnehmerinnen immer super begeistert sind, weil das so echte Aha-Momente einfach gibt.
Ja, aber das ist was ganz Simples.
Ja. Ich war auch total überrascht. Und wo ich gerade nochmal aufgehorcht habe, und ich würde dich das gerne fragen, weil ich weiß, dass du einen eher unesoterischen Ansatz dazu hast. Du hast gesagt, Gefühle werden im Becken gespeichert. Und gibt es da tatsächlich auch hast du da eine physiologische Erklärung oder ist das begegnet dir das auch in deiner Praxis? Wir kennen das ja zum Beispiel, wenn wir Yoga unterrichten und es ist eine besonders hüftorientierte Klasse, dann ist es ganz häufig so, dass Menschen beginnen zu weinen.
Genau.
Wissen auch nicht genau warum, aber das ist jeder Yogalehrer und jedem Yogalehrer, jeder Yogalehrerin und jedem Yogalehrer oder wie auch immer er sie sich identifizieren mag, passiert. Und hast du dazu eine Sichtweise aus deiner Physiotherapeutensicht oder ist es auch nur etwas, was du halt eben gemerkt hast in deiner über 20 Jahre langen Praxis?
Nein, sondern es ist ja tatsächlich so, wenn ich dauerhaft angespannt bin und Hüftöffnerklassen sind ist ein super Beispiel, und ich beschäftige mich sehr mit dem Bereich des Beckens. Das ist meine Körpermitte. Dort beginnt das Leben sozusagen, ja. Und ich widme meiner Körpermitte so sehr viel Aufmerksamkeit. Das hat ja auch eine, das wird ja auch eben im Gehirn gesteuert. Im Gehirn gibt es verschiedene Areale. Und wenn ich auf einmal an einen Bereich komme, der lange verborgen geblieben ist, wo ich mich nicht mit beschäftigt habe, aus welchen Gründen auch immer, und dann ploppt er so auf, weil ich spüre, wie bewege ich meine Hüftgelenke, weil ich merke, es wird weicher, die Spannung lässt nach. Und sobald diese Spannung nachlässt, hat das ja eine Rückkopplung ins Gehirn sozusagen. Und dann kann mein sensorischer Kortex, also es gibt einen motorischen Bereich, einen sensorischen Bereich, Sensorik sind die Gefühle, ist das, was ich sozusagen mit der Bewegung assoziiere, was für ein Gefühl das auslöst sozusagen, was für eine dort Gerüche, Blicke visuelle Eindrücke, all das wird sozusagen hinten in meinem sensorischen Bereich wird das gespeichert und abgerufen. Und wenn ich das freisetze, dann kommen auf einmal Emotionen oder Wahrnehmungen hoch, die ich vielleicht lange nicht wahrgenommen habe, die eben überlagert waren. Und dann macht das auch eine Art von Erleichterung. Deswegen ist es ja dann auch ein oder immer wieder so, dass man dann eben, dass einem die Tränen kommen oder man auch zutiefst erschrocken ist, weil man gedacht hat, das ist verarbeitet oder das ist weg. Und auf einmal ploppt es wieder so hoch, weil das Gehirn nicht ganz freigegeben oder nicht ganz frei, ist es noch nicht ganz frei. So. Und das ist eben, deswegen sind solche Klassen natürlich eben zum Thema Beckenboden oder auch zum Emotional Release ganz wichtig, finde ich. Das ist also nicht, das ist keine Esoterik, sondern das ist einfach auch unser Körper und die Physiologie und die Neurologie, die uns leiten.
Genau. Ich finde, das ist so eindrücklich und so toll erklärt. Ich habe gerade einen solchen Aha-Moment und finde das so großartig, wie du da den Zusammenhang hergestellt hast und so einfach auch erklärt hast. Danke dafür. Es ist wirklich ein richtig, richtiger Aha-Moment für mich. Siehst du das auch in deiner Praxis oder hast du in deiner Praxis etwas, was sich verstärkt irgendwie, was du verstärkt wahrnimmst, vielleicht gar nicht mal unbedingt auf, vielleicht einmal auf Frauen bezogen, aber vielleicht auch generell? Gibt es so Symptome, gibt es so gesellschaftliche Symptome gerade, die sich verstärken oder begegnet dir da was?
Bei Frauen, ich behandle ja ausschließlich Frauen. Und
ach so, ich dachte, du behandelst auch Männer und also Frauen und Teenager, Kids, Kinder.
Genau, richtig, genau. Okay. Aber ich selbst habe beschlossen für mich, dass ich einfach Frauen behandeln möchte, weil ich finde, es ist so eine große Lücke. Ich schweife gerade ab, aber einfach um das zu erklären, weil viele sagen, ja, vergesst die Männer nicht und Beckenboden. Ich so, nee, das tue ich auch nicht. Aber wir Frauen wurden so oft oder werden so oft vergessen in der Medizin. Und mir ist es so ein großes Anliegen, Frauen zu stärken und auch aufzuklären. Und jede Frau hat ein Anrecht ja auch darauf, irgendwie sich gut zu fühlen in ihrem Körper. Und es gibt viel zu wenig Angebote. Und deswegen habe ich beschlossen, okay, ich behandle Frauen. Und ja, ich kann auch Männer behandeln, aber mache ich halt nicht.
Machst du halt
so,
nicht.
Mache ich halt nicht, genau, richtig. Weil es mir so am Herzen liegt und weil es für Männer immer mehr Angebote gibt als für Frauen. So. Genau, und jetzt war deine Frage nochmal, Entschuldigung.
Gibt es etwas, was du verstärkt wahrgenommen hast in der letzten Zeit?
Druck, und dass wir Frauen einen extremen Druck unterliegen, gesellschaftlich, den wir uns damit auch selbst machen, wie wir eben gesagt haben, die perfekte Mutter, die perfekte Ehefrau, der perfekte Job, das ist immer ein großes Thema. Und dass damit einfach so viel Anspannung einhergeht und dass alles sofort, gerade nach der Geburt, alles muss sofort wieder funktionieren, das ist etwas, was wirklich sehr auffällig ist. Und was, ich habe ja so einen Verlauf über die letzten Jahre gehabt, sondern da, wo ganz viele Frauen sich erstmal wirklich auf das Muttersein und ihre neue Rolle konzentriert haben und alles andere so ein bisschen einfach erstmal nicht so präsent war. Das ist jetzt, sind es einfach so viele Baustellen, viel mehr Baustellen, die Frau hat und die sie versucht dann, auf denen sie versucht auch zu sein und das auch zu bedienen. Und das macht einfach wahnsinnig viel Stress und wahnsinnig viel Druck. Das ist bestimmt auch ein bisschen ortsabhängig. So, ich sag mal, ich arbeite in unterschiedlichen Praxen, einmal an der Alster in Hamburg und einmal in Barmbek, also Arbeiterstadtviertel und dann eben eher dort, wo die gut besser situierten Menschen sitzen und da kommen auch schon unterschiedliche Themen. Da wird es auch eine andere Herangehensweise, finde ich völlig okay. Es hat auch was mit Bildung zu tun, so. Wie Frau daran geht, wie viel sie sich selbst informiert, wie viel sie eigenständig in die Hand nimmt, um sich mit ihrer Situation auseinanderzusetzen, auch Besserung zu erfahren, sich selbst zu helfen, sich informiert über die Möglichkeiten, die es gibt. Das tut die eine mehr, die andere weniger. Also das sehe ich schon so ganz deutlich. Und dann aber eben allen Menschen unabhängig von Ressourcen Beckenbodenphysiotherapie zugänglich zu machen, das finde ich ebenso wichtig. Also gerade dann, wenn Sprachbarriere ist ein häufiges Thema, wenn mehrgebärende Frauen kommen und irgendwie schon den vierten Kaiserschnitt hatten, ihnen aber noch niemand erzählt hat, dass Narbenmassage ein wirkliches Ding ist und wichtig ist und dass das eben nicht gemacht wurde bisher und dass das natürlich dann für Problematiken sorgt, dass die Frauen eben auch eine Möglichkeit haben oder eine Anlaufstelle haben, das finde ich eben so wichtig. Ja. Weil Beckenbodenphysiotherapie, das wird zwar verschrieben von den gesetzlichen Krankenkassen und dann hat man aber in der Regel, wenn da 6-mal auf dem Rezept steht, ne, hat man genau 15 bis 20 Minuten, das ist schon großzügig Zeit, um die Frau zu behandeln. Das ist natürlich nicht viel, da kann man ein bisschen was bewirken, aber das ist sehr überschaubar, gerade wenn das eine schwerwiegende Problematik ist mit Stuhlinkontinenz zum Beispiel, höhergradige Dampfverletzung oder ein chronisches Schmerzleiden, chronischer Beckenschmerz, dann ist 20 Minuten Behandlung einfach ist das einfach ist utopisch, das alles abzudecken, ja, was da abgedeckt werden muss. Deswegen biete ich den Frauen eben an, auch ich arbeite auch in einer privaten Praxis, da habe ich 1 Stunde Behandlungszeit. Da hat man eben einfach mehr Zeit. Ich bekomme viel mehr Informationen nochmal raus. Und kann dann eben einfach auch nochmal eine viel umfassendere Behandlung machen mit dem Ultraschallgerät, mit der vaginalen oder manchmal auch eben analen Palpation, je nach Beschwerdebild. Und habe dann die Möglichkeit, den Frauen einfach umfassender zu erklären, was gemacht werden muss und kann dann, das ist aber eben eine private Leistung, das muss privat bezahlt werden, außer man ist eben privat versichert. Dann ist das eben so, dass die Versicherung das trägt. Aber so eine Mischung sozusagen, das ist immer das, was mir am Herzen liegt, aber dass eben allen Frauen das zugänglich gemacht wird, das ist mir immer ganz wichtig. Genau, und eben diese Stressthematik, Kieferbruxismus, also dieses Kiefer zusammenbeißen, ist auch immer gerne ein Thema, Beckenboden, Kiefermuskulatur, da gibt es schon auch einen Zusammenhang, wie die Spannungszustände im Körper sind.
Wie ist da der Zusammenhang zwischen Kiefer und Beckenboden?
Die Kiefermuskulatur oder Gaumenmuskulatur, die ist horizontal angelegt, so wie der Beckenboden, also die Muskeln verlaufen nicht so, sondern so. Dann gehe ich über das Zungenbein, das Os hoideum, über die Muskulatur, die dort ansetzt, dann von unten ans Zungenbein geht und dann über durch den ganzen Körper.
Ich weiß überhaupt nicht, wo das Zungenbein ist. Wo ist das genau?
Das kannst du hier so spüren am Kehlkopf. Also das ist so eine Spange, so eine Knochenspange. Und da sitzen eben die Muskeln an, die von diesem Knochen, der schwebt frei und wird halt muskulär gehalten. So. Und das ist ein auch wichtiger Punkt.
Ich dachte einmal, das wäre meine vergrößerte Schilddrüse. Also wenn man sie, und dann dachte ich, habe Panik bekommen, warum meine Schilddrüse jetzt so groß und so beweglich ist. Also das ist so ungefähr 2 Finger breit, 3 Finger breit unterm Kiefer für diejenigen, die jetzt einfach beim Podcast mal mitmachen möchten. Und da kann man das so ein bisschen hin und her bewegen auch.
Richtig, genau.
Und da setzen die Muskeln an.
Die nach oben ziehen, einmal zum Gaumen, Kiefer und einmal nach unten. Und dann gibt es eben über fasziale Verbindungen in dem Körper, Spannungsweiterleitung. Und wenn ich hier oben fest den Kiefer zusammenbeiße, habe ich eben auch viel Spannung im Rumpf, baue häufig viel Druck auf im Bauchraum und ein hoher Druck auf dem im Bauchraum hat immer einen Einfluss auf meinen Beckenboden, der muss nämlich immer gegenhalten und gegensteuern. Und das ist so über tags, weil der ist ja 24 Stunden aktiv, der Beckenboden, sonst würden wir auslaufen, wenn er das nicht wäre. Und dadurch habe ich immer eine hohe Spannung und eben auch wieder einen hohen Tonus, den ich mir, das kann ein Grund sein, muss aber nicht so sein, ne? Aber dadurch habe ich eben immer eine hohe Spannung, gegen die ich anarbeite. Das heißt, der Tonus ist immer hochgefahren. Das heißt wieder, ich bin eher im sympathischen Bereich und habe sozusagen immer Stress für meinen Beckenboden, den ich so übertags und auch in der Nacht dann eben forciere.
Ja. Wieder was gelernt. Hilft das dann zum Beispiel, die Kiefermuskulatur zu massieren, wenn man jetzt zu Hause mal was machen möchte?
Okay. Genau, Kiefermuskulatur zu massieren, eine Knirschschiene, eine Beißschiene, sich sowas zu haben. Das ist sehr gut. Ich auch.
Dennoch, wir haben Druck, Überraschung.
Genau. Das sind einfach so Dinge, dass man, wenn der Beckenboden, wenn man merkt, man hat eine Beckenbodenproblematik, dass man eben nicht nur am Beckenboden guckt, sondern auch den Rest des Körpers sich mit anguckt. Füße, Sprunggelenke, Beinachse, Rückenmuskulatur, Bauchmuskulatur, Brustkorb, Brustwirbelsäule ist ein wichtiger Knotenpunkt. Also da ist Kopf, Kiefer, Gelenke, all das hat eine Auswirkung.
Julie, das war so interessant. Sag mal, hast du zum Ende vielleicht noch einmal drei Tipps, die du mitgeben möchtest? Oder gibt es noch etwas, wo du sagst, das müsst ihr wissen, da muss es Aufklärungsbedarf geben, aber ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut mit dem Beckenboden gemacht, aber du kannst gerne noch einmal und wirklich drei Tipps wären super, falls du da was hast für uns.
Ja, also ein ganz wichtiger Tipp und das geht gerade an die Yogis. In der Asana-Praxis, konzentriert euch nicht so sehr darauf, Mula Bandha zu setzen, sondern denkt es euch weit und fließend und das ist ein fließender Prozess und eine in der Bewegung, lasst es los. Das finde ich ganz wichtig, weil ich gehe wieder regelmäßig zum Yoga und genau das wird mir da immer erzählt. Setze Mula Bandha zum Anfang der Stunde, dann bin ich immer schon latent genervt, aber ich kann es hinter mir lassen und konzentriere mich auf das, was vor mir passiert sozusagen. Das ist Punkt 1. Folgt eurer Intuition, wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt irgendwas nicht. Und das geht gerade an alle neuen Mamas, die uns zuhören oder auch an die, die schon länger Mütter sind. Das wird einem oft abgesprochen, dass man übertreibt Helikopter hier und da, rechts und links. Wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt irgendwas nicht mit eurem Körper, dann vertraut darauf und sucht euch eine Anlaufstelle, die euch auch vertraut und euch zuhört. Weil es wird uns Frauen sehr oft abgesprochen. Und es wird als, gerade von in der Medizin, von als, ach, ist nicht so wichtig oder jetzt übertreiben sie was auch immer. Nein, man übertreibt in der Regel nicht. Man hat immer, das Gefühl ist das, was einen leiten soll. Und das ist das eine. Und das andere ist, habt mehr Sex, weil das entspannt den Beckenboden.
Sehr schön. Den Tipp werde ich heute noch beherzigen.
Ich habe auch gerade gedacht.
Wir nehmen gerade am Feiertag auf, deshalb ist es heute wahrscheinlich ein bisschen entspannter als sonst. Juliana, aber
Noch, weil das habe ich jetzt so lapidar gesagt und ich weiß aber, dass das Thema für ganz viele Frauen ein ganz großes Thema ist, weil es nicht so einfach geht und weil es vielleicht schmerzhaft ist. Und auch da kann Beckenbodenphysiotherapie oder Sexualberatung helfen. Kann. Ich darf ja nicht sagen, darf ja keine Heilversprechung machen.
Keine Heilversprechen.
Genau, richtig. Aber
es kann helfen.
Richtig.
Ich kann, also zum kurzer Ausflug zum Thema Sex, was ich ja auch entdeckt hatte vor einigen Jahren. Ich glaube auch durch dich, dadurch, dass wir uns so oft unterhalten hatten, im Orgasmus bewusst den Beckenboden loszulassen.
Richtig.
Das war richtig toll. Weil vorher habe ich, glaube ich, schon eher so festgehalten, aufgrund anderer Problematiken war ich ja sowieso eher auch generell in so einer kleinen Kammer in meinem Kopf, selbst beim Sex. Da sind dann so die Sinneseindrücke reingekommen. Und als ich dann meinen Körper generell geöffnet habe, habe ich mich halt irgendwann auch getraut, meinen Beckenboden bewusst beim Sex, gerade beim Orgasmus halt eben loszulassen. Und das hat noch einmal eine besonders orgiastische, wunderschöne Qualität reingebracht.
Ja, und gerade das Loslassen und auch den Bauch nicht einzuziehen, das ist total wichtig. Das wird unterschätzt, weil... Und ich weiß es auch von mir selbst. Jetzt bin ich fast 20 Jahre mit meinem Mann zusammen. Der weiß, wie ich aussehe. Aber dieses, der Bauch muss eingezogen sein. Der darf flach sein oder so. Oder muss flach sein. Wie platziere ich mich und so. Und je, also in jungen Jahren war das ein echtes Thema für mich, ne? Dass man, es musste schon irgendwie gut aussehen. Aber genau das macht ganz viel Spannung im Beckenboden. Und, macht vielleicht auch Unwohlsein im Beckenboden. Oder hindert mich auch daran, es richtig zu genießen. Ja. Und lass los. Und das ist so einfach gesagt, aber ich weiß, es ist nicht immer einfach getan. Auch aus eigener Erfahrung.
Und wenn wir dann Hilfe brauchen, wissen wir, wo wir hingehen können, nämlich zu dir. Juliana, wo findet man dich?
Ich kann Ratschläge geben und Hilfestellung leisten. Und zwar unter Juliana-Afram auf Instagram in Hamburg in der Praxis Osteopathie, Baranowski und Klöckner. Dort arbeite ich in der Milchstraße 22 oder in der Kinderphysio Barmbek in der Fuhlsbüttler Straße 411. Da arbeite ich auch. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail an ja@thecenter.tv. Das ist nämlich meine Website. Die muss dringend überarbeitet werden. Da ist lange nichts mehr passiert, aber die E-Mail-Adresse funktioniert. Oder ihr kommt in meinen Kurs, in meinen Präventionskurs. Der startet, darf ich jetzt ein Datum sagen? Weil wir nehmen das jetzt auf. Okay, vom 25.05. bis zum 13.07. läuft er. Und da geht es nämlich um das Thema Beckenboden. Und der findet auch in Hamburg statt, in der Gertigstraße im Petit Ballet. So, das war der Werbeblock.
Perfekt. Und ich packe alle Links noch in die Shownotes. Okay. Und Juliana, vielen, vielen lieben Dank. Das war super spannend. Eventuell müssen wir noch einmal eine Beckenboden- und Sexfolge machen.
Kann ich mir vorstellen. Toll. Finde ich gut. Das machen wir auf jeden Fall.
Das ist dann der Part 2. Schickt uns dazu eure Fragen. Das können wir aber nochmal auf Instagram announcen. Ich glaube, das wird sehr, sehr spannend.
Das ist total spannend. Danke, Juliana.
Ja, hab einen ganz, ganz tollen Tag. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Part 2, würde ich sagen, steht. Gucken wir nach uns nochmal ein Datum aus. Und geht alle zu Juliana. Ich kann wirklich nur sagen, sie ist wirklich die aller tollste Trainerin, Physiotherapeutin überhaupt. Ich würde wenn ich irgendwas hätte, Juliana, du bist meine erste Anlaufstelle. Und wenn irgendwas in Sachen Osteopathie ist, ihr Mann hat magische Hände. Wirklich.
Vielen Dank.
Dankeschön, Julie.
Ich drück dich und danke für die Einladung. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit dem Gespräch mit Juliana bin ich immer ganz bewusst dabei, meinen Beckenboden zu entspannen und dabei auch meinen Sympathikus und Parasympathikus zu denken. Wenn du mehr über Beckenboden, Magie und Physiotherapie, über Frauengesundheit wissen möchtest, wenn du mit Juliana trainieren möchtest oder dich von ihr behandeln lassen möchtest, findest du alle Links zu Juliana in den Shownotes. Und natürlich ist sie auch als Dozentin für den Beckenboden und Beckenbodengesundheit in meinem Feminine Awakening Training dabei. Auch das findest du in den Shownotes. Ich hoffe, du hast einiges aus dem Gespräch mitgenommen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn bewertest mit einer Sternebewertung, wenn du einen Kommentar schreibst. Das hilft dem Podcast wirklich ungemein. Ich danke dir sehr schon mal im Voraus dafür. Und ich hoffe, ich höre dich ganz bald wieder.